Ich möchte beginnen mit dem Evangelium vom Sonntag. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug allen die Verantwortung, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend finden. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, lieber Pater Prior, es ist für mich eine große Freude, dass ich heute vor Ihnen stehe, und wir haben ein Thema, das auch in die Zeit ja hineinpasst, nämlich der Advent, die dreifache Ankunft Gottes. Nun erwarten Sie nicht einen wissenschaftlichen Vortrag. Ich bin auch kein Professor für Dogmengeschichte, das möchte ich vielleicht noch korrigieren, und ich bin ein einfacher Abt, der versucht, hier wirklich existenzielle Wahrheiten, die ich selber in meinem Glaubensleben mitgenommen habe und erfahren habe, Ihnen weiterzugeben. Ich möchte mit einer Einleitung beginnen, nämlich wenn wir den Advent feiern, dann ist das der Beginn des neuen Kirchenjahres. Aber keiner von Ihnen sagt Prosit Neujahr, sondern es ist eine Zeit, die eigentlich ganz leise beginnt, wenn wir wirklich Advent feiern, oder ganz laut, wenn die Menschen den Advent nicht mehr erwarten, sondern gleich Weihnachten. Das erleben Sie überall. Wo der Advent abgeschafft wird, gibt es überall Weihnachtsfeiern. Und man hat eigentlich gar nicht mehr die innere Kraft, diese Spannung auszuhalten, nämlich zu warten und zu erwarten. Die Geschäftswelt also kennt den Advent eigentlich nicht. Als ich vor einigen Jahren in den Philippinen war, da habe ich mich so gewundert, da feiert man nämlich Weihnachten schon, ich glaube, im September. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ist vielleicht auch irgendwie wichtig zu wissen, dass andere Völker auch einen anderen Zugang haben. Vielleicht ist auch in diesem Zugang die Freude, eine kindliche Freude, dass Christus geboren ist, der das Licht der Welt ist, so groß, dass man sogar dort in den Kaufhäusern ohne weiteres zum Beispiel eine Mutter Gottes finden kann, wo die Leute davor beten und Kerzen anknipsen. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Es gibt also, ich will nicht in Bausch und Bogen einfach etwas verurteilen, dass man heute schon Weihnachtsfeiern feiert und so weiter, sondern ich möchte einfach ein bisschen nachdenklich machen und uns zugleich heute eben auf ein Thema einstimmen, das uns der heilige Bernhard gegeben hat, der nämlich von einem dreifachen Kommen gesprochen hat, nämlich einem dreifachen Kommen des Herrn. Aber bevor ich das mache, möchte ich es noch ein bisschen spannender machen, nämlich: Es ist ja ein uralter Wunsch der Menschen, die Zukunft zu deuten, beziehungsweise schon vorwegzunehmen. Und das hat auch die Konsequenz, dass man heute sogar über Computerprogramme versucht, über Algorithmen, Computerprogramme, Dinge der Zukunft vorher zu berechnen. Vielleicht haben Sie das auch schon mitbekommen, selbst die Polizei versucht so etwas, zum Beispiel seit Oktober die Polizei in München, hat sie eine Software, die die Möglichkeit hat, Verbrechen vorherzusagen. Und die erste Bilanz, so urteilen sie, fiel positiv aus. Oder es gibt das auch in der Medizin. Wir brauchen nur einmal ins Internet auch hineinzuschauen, nicht? Wann bekomme ich meinen Herzinfarkt? Oder die bisherigen Kaufgewohnheiten, die bei uns genau untersucht werden, wo man wirklich dann auch von der Geschäftswelt her das zukünftige Verhalten der Menschen vorhersagen will. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns auf diese Ebene einlassen, dann ist das eher eine Mechanik. Dann ist das nicht das, was uns der Glaube und eine Glaubensgewissheit mitgibt, nämlich, dass ich weiß, wer sich in die Hand Gottes begibt, der glaubt an eine Zukunft, nicht weil ich das und das tue, sondern weil die Zukunft mir geschenkt ist. Und zwar eine geschenkte Zukunft, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wir können ja gut Lukas 12 auch zitieren. Sie kennen diese Stelle von dem Reichen, der alles so groß plant, die Scheunen immer größer. Dann kann ich zu mir selber sagen, heißt es dort, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Und dann kommt, da sprach Gott zu ihm. Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? Dann heißt es ganz lapidar, so geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Nun, was soll der Glaubende antworten, wenn er gefragt wird, warum feierst du Advent? Und nicht gleich Väterchen Frost oder irgendein Lichtfest, das halt die Dunkelheit vertreibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht sagen, dass das Menschliche für uns auch nicht unwichtig ist. Wir feiern jedes Jahr wiederkommend das Gleiche. Wir feiern den Advent als etwas Vergangenes, aber zugleich auch als etwas Gegenwärtiges und als etwas Zukünftiges. Wir feiern also das Kirchenjahr als das, was uns jetzt schon mitten in diese Zeit hinein sagt, dass wir nicht nur eine Zeit haben, die ein Chronos ist, das heißt eine verlaufende Zeit, sondern dass die Zeit zum Kairos wird. Das heißt, zur rechten Zeit, zur erfüllten Zeit, die dadurch erfüllt wird, wenn Gott selber meine Zeit erfüllt. Es gibt heute sehr unterschiedliche Gottesvorstellungen. Ich kann in diesem geistlichen Vortrag nicht auf alles eingehen, aber Sie wissen, dass selbst viele Getaufte heute ein unpersönliches Gottesbild haben. Das erschüttert mich immer wieder. Sie glauben zwar an irgendetwas, aber sie glauben nicht an ein Du, das ihr Leben prägt, verwandelt und letztlich auch dem Leben einen letzten Sinn gibt, nämlich eine Heimat, dass ich weiß, ich soll Heimat in Gott haben. Wir glauben also an einen persönlichen Gott. Und wenn wir Advent feiern, dann müssen wir als erstes antworten, wir glauben an einen Gott, der angekommen ist. Nämlich ganz konkret hier auf Erden angekommen ist. Ich möchte heute über dieses dreifache Kommen Gottes sprechen nach dem heiligen Bernhard. Sie brauchen nur einmal die bernhardinischen Adventspredigten durchlesen. Dann kommt dieses dreifache Kommen immer wieder vor. Es ist das erste Kommen, wo Gott Fleisch wird, er wird Mensch. Das zweite Kommen, in jedem Einzelnen von uns, wir können es auch als mittleres Kommen bezeichnen, in jedem Einzelnen von uns und auch in der Kirche, auch in der Gemeinschaft. Es ist nicht nur ein persönliches Kommen, sondern auch in der Gemeinschaft. Und schließlich ein drittes Kommen, das auch nicht mehr alle glauben, nämlich er wird einst wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, und zwar er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Entschuldigen Sie, wenn ich heute ein bisschen auch einen Witz dazwischen mache, damit vielleicht das aufgelockert wird. Deshalb, es ist kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern es ist eine Glaubenserfahrung, die Ihnen weiterhelfen soll. Also ich darf mit einem Adventwitz beginnen, bei dem ersten Punkt, nämlich das erste war, was wir gehört haben, die Einleitung. Jetzt kommt der erste richtige Punkt, nämlich, dass Gott Mensch geworden ist. Dass er zu uns herabgestiegen ist. Wir könnten auch sagen, der heruntergekommene Gott. Ich beginne mit dem Witz. Josef und Maria sind auf Herbergssuche. Sie alle kennen das. Josef klopft schon an die 12. Tür. Der Wirt öffnet. Josef fragt, haben Sie eine Unterkunft für meine Frau und mich? Der Wirt entgegnet, nein, alles ausgebucht. Josef ganz verzweifelt, aber sehen Sie doch, meine Frau, sie ist hochschwanger. Darauf der Wirt, da kann ich doch nichts dafür. Worauf Josef meint, ich doch auch nicht. Ich mache diesen Witz extra, um uns das einfach ganz konkret in Erinnerung zu rufen, dass die Empfängnis Jesu, empfangen durch den Heiligen Geist, ein Glaubensgeheimnis ist. Wir können das nur im Glauben begreifen. Und es ist interessant, ich habe zwar ein bisschen nachgeschaut und ich hätte auch einige Beispiele bringen können, fast regelmäßig zur Weihnachtszeit kommt irgendwie eine Geschichte gegen diese sogenannte Jungfrauengeburt und manche sind schon so dumm, selbst unter den Theologen, dass sie die unbefleckte Empfängnis mit der Jungfrauengeburt zusammenbringen, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Vielleicht nur zur kleinen Erklärung. Die unbefleckte Empfängnis heißt nichts anderes, dass Maria von Anfang ihres Daseins im Mutterschoß von der Mutter Anna so von Gott geliebt war und umfangen war, dass er sie besonders auserwählt hat, dass sie nicht in die Schuldverstrickung der Menschen hineingeboren wurde, wie wir alle hineingeboren worden sind. Es hat nichts, überhaupt nichts mit der Empfängnis Jesu zu tun. Höchstens in der Weise, dass Gott sich eine würdige Wohnung halt einmal bereiten wollte. Ja, es ist also nicht menschlich erklärbar, was dort geschehen ist, dass Maria vom Engel gesagt bekommt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Heilige, das aus dir geboren wird, auch Sohn Gottes genannt werden. Der Hauptgrund, warum Josef Ratzinger, Benedikt XVI., seine Bücher über Jesus von Nazareth geschrieben hat, war dieses Glaubensgeheimnis. Um nämlich zu sagen, derjenige, der vor 2000 Jahren geboren wurde, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist so ein wichtiges Ereignis, dass wir das in den Tagen des Adventes immer wieder neu bedenken müssen. Der Advent ruft uns also das in Erinnerung, dass vor 2000 Jahren tatsächlich eine hochschwangere Frau sich auf den Weg nach Bethlehem gemacht hat, um sich dort eintragen zu lassen mit ihrem angetrauten Gatten, mit Josef, um eben dem gerecht zu werden, was Vorschrift war. Gott wird Mensch. Gott wird Kind. Das ist für uns unbegreiflich. Und deshalb ist es notwendig, dieses Geheimnis zu beten. Ich würde Ihnen raten, wenn wir schon oft von dem interreligiösen Dialog sprechen, der ja sehr wichtig ist, und wir danken dem Papst Franziskus sehr, dass er wirklich auch bis in die Moschee hinein für die Muslime betet und einfach den Menschen dadurch klar macht, wir brauchen einen Bezug, nicht einfach nur zu einer Transzendenz, sondern zu einem persönlichen Gott. Ein Muslim glaubt auch an einen persönlichen Gott, auch wenn er für ihn total unbegreiflich ist. Für uns ist Gott auch unbegreiflich. Das ist schon einmal gesagt, nicht? Der Augustinus formuliert das wunderbare Wort, wo er sagt, wenn du Gott begreifst, dann ist er nicht Gott. Das ist ein wichtiges Wort. Man darf sich nicht einfach alles so märchenhaft vorstellen. Nicht, was wir glauben, das ist nicht wie ein Märchen. Das ist nicht ein Mythos. Das hat nicht jemand sich ausgedacht. Sondern das ist Offenbarung. Offenbarung, die geschehen ist, ganz konkret durch das Eingreifen Gottes, indem er sich bestimmten Menschen, Maria, offenbart hat und ihr dieses Heilsgeheimnis mitgeteilt hat. Wir könnten es ganz einfach sagen, Gott ist sich nicht zu schade, Mensch zu werden mit all den Problemen, die wir haben. Sogar noch mit mir. Nämlich er hat unsere Krankheiten getragen und er hat unsere Schuld auf sich geladen. Ein Mann der Schmerzen, ohne Gestalt und ohne Schönheit. Das ist ein Geheimnis, das schon in der Krippe beginnt, in der Verfolgung durch Herodes seinen ersten Akzent bekommt, dass es hier um eine Ablehnung geht gegenüber einem, der eine ganz andere Macht hat, nämlich die Macht der Liebe. Es ist die Macht der Liebe, die bereit ist, das eigene Leben hinzugeben, die Macht, die Wahrheit festzuhalten, dass Gott kein uninteressierter Gott ist, sondern ein Gott, der Interesse an uns hat, der in diese Welt hineingeht, um mit uns zu leben. Ich möchte es einmal mit den Worten des heiligen Bernhard sagen, in der ersten Ankunft, so sagt er, wurde Christus auf Erden gesehen und er verweilte unter den Menschen. Damals haben sie ihn, wie er selbst bezeugt, und dann kommt auch wieder ganz lapidar bei Bernhard von Clairvaux, damals haben sie ihn gesehen und gehasst. Und dann sagt er weiter, in der letzten Ankunft aber wird alles Fleisch das Heil unseres Herrn schauen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Wenn ich vorhin vom Engel des Herrn gesprochen habe, dann macht der immer wieder auch den großen Bogen. Wenn Sie den einmal beten, nicht? Das, es heißt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und dann kommt am Ende des Gebetes, bitte für unsere heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Die Verheißungen, die gehen bis zum jüngsten Tag. Wir bitten dich, o Herr, heißt es dann, durch die Geburt deines Sohnes hast du die Welt, jetzt ist es weg, hast du die Menschheit, durch die Menschwerdung deines Sohnes hast du die Welt erlöst. Jetzt ist es weg. Aber der Bogen durch sein Leiden und Kreuz führe uns zur Auferstehung und zum ewigen Leben. Das ist so wichtig, dass wir hier erkennen müssen, dass gerade in diesem Gebet uns wirklich dreimal täglich mitgeteilt wird, Gott hat ein Interesse an uns. Das letzte Kommen am Ende der Zeiten, das ist für uns etwas, was wir nicht voraus berechnen können. Aber die Kirche hat gerade nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz bewusst den Advent nicht nur als eine Erinnerungszeit gefeiert an das damalige Kommen, sondern auch, gerade wenn Sie die Evangelien hören, schon als einen Vorausblick auf das letzte Kommen des Herrn. Ich will jetzt vielleicht die Liturgie hier kürzen, damit ich sie nicht zu lange mit den liturgischen Dingen, die in dieser Zeit wichtig sind, ablenke. Aber es ist interessant, dass der Doppelcharakter des Adventes gerade auch in den liturgischen Texten immer wieder neu unterstrichen wird. Es ist die Inkarnation, die bedacht wird, und die sogenannte Parousie, also die Fleischwerdung und das Wiederkommen des Herrn. Und in besonderer Weise sind es dann auch die Tage zwischen dem 17. und dem 24. Dezember, wo dann die sogenannten O-Antiphonen gesungen werden, die auch in der Liturgie der Messe ihre Aufnahme finden beim Halleluja. Sie alle kennen die O-Antiphonen, O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, also O Wurzel Jesse, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König der Völker, O Immanuel. Wenn Sie einmal das Lateinische hernehmen, nämlich O Immanuel, O Rex, O Oriens, O Clavis, O Radix, O Adonai, O Sapientia, dann können Sie sich die merken durch das einfache, nicht gute Latein, nämlich Ero Crass. Ich werde morgen da sein. Ero Crass. Es ist also eine Zeit der freudigen und der hingebenden Erwartung. Man hat seit dem Jahr 2002 ja ein neues Messbuch auch. Und da hat man die Vorschriften für den Advent ein wenig gelockert. Es war vorher sehr streng eigentlich, dass man am Altar keine Blumen haben sollte und so weiter. Und jetzt hat man aber gesagt, wegen der freudigen Erwartung und der Freude der Geburt des Herrn ist doch auch manches erlaubt, auch der Einsatz von Musikinstrumenten. Vorher war das fast wie eine Art Fastenzeit. Nun, wenn ich jetzt vom ersten Advent gesprochen habe, der vor allem auch eine Erinnerung ist an die Menschwerdung Christi, wenn ich vom Engel des Herrn gesprochen habe, dann möchte ich jetzt zur zweiten Ankunft kommen, die für uns sehr wichtig ist, nämlich Gott hat Interesse an jedem Einzelnen von uns und an seiner Kirche und er will in jedem Einzelnen von uns Wohnung nehmen und er ist anwesend in seiner Kirche, in den Menschen, die glauben. Die Anwesenheit Gottes zu erfahren, ist nicht immer einfach. Es gibt auch sehr schmerzliche Erfahrungen, wenn man Gott erfährt. Das kann zum Beispiel sein eine Krankheit. Es kann sein, dass der Mensch, wenn er die Krankheit annimmt, tatsächlich auch in der Krankheit die Stimme Gottes vernimmt. Dass er an seine Grenzen gebracht wird, aber in dieser Grenzerfahrung gerade auch eine Gottes nicht nur Erkenntnis hat, sondern ein inneres Sprechen mit Gott. Und diese Auseinandersetzung mit Gott ist eine ganz wichtige, weil ich nämlich darin erst einmal meine eigenen Grenzen erfahre und dennoch über sie hinausschaue auf eine ewige Gemeinschaft, die uns allen verheißen ist. Es ist Gott, der wirklich zu uns kommen will. Bernhard begründet dieses mittlere Kommen, spricht deshalb vom mittleren Kommen, weil eben das erste, die Inkarnation, die Fleischwerdung ist, das letzte, die Wiederkunft, das mittlere Kommen in jedem Einzelnen, wie auch in der Kirche. Er begründet es mit dem Wort Jesu im Johannesevangelium: Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm eine Bleibe schaffen. Dass es nicht immer einfach ist, möchte ich Ihnen vielleicht auch mit einem Witz erzählen. Nämlich, vielleicht wissen Sie es auch schon, als Kardinal Franz Hengsbach schwer krank wurde und ein einfach gestrickter Mitbruder aus dem Burgenland gerade zu Besuch war und dann mit ihm gesprochen hat, dann hat er ihn so einfach gefragt: Nur, Herr Kardinal hat sich gerade von seiner Krankheit ein wenig erholt gehabt, an der er dann später gestorben ist. Hätten Sie sich nicht schon auf die Ewigkeit gefreut, auf die Begegnung mit Gott? Dann hat er gesagt: Nur nicht drängen, die Ewigkeit ist lang genug. Das ist kein theologischer Ausdruck, aber es drückt etwas aus, wie es uns allen oft geht. Oder wie es mein Onkel Ludwig einmal gesagt hat, der war 1910 geboren, nicht, und war in Köln, hat wirklich viel durchgemacht und hat gesagt: Ich habe mein Leben viel durchgemacht, aber das Schlimmste kommt noch. Das ist eine Erfahrung, die wir alle haben. Und es ist auch gut so, dass wir das so haben. Aber wir dürfen nicht nur an unseren eigenen Tod denken, wenn wir von der mittleren Ankunft sprechen. Denn es wäre viel zu kurz gedacht, Gott nur auf die letzte Stunde unseres Lebens hier auf Erden zu reduzieren. Es gibt ein Wort, das mir auch einmal sehr nahe gegangen ist, wo einer gefragt hat: Ja, was muss ich denn tun, um zu Gott zu gelangen? Und dann bekam er von einem Weisen die Antwort: Du musst dich vor deinem Tod bekehren. Und dann sagt er: Ja, und wann werde ich sterben? Und dann wurde der Weise sehr böse und gesagt: Gott will dir eine Ewigkeit schenken, Freude, Erfüllung. Und du willst ihm vielleicht nur einen einzigen Tag geben, wo du dich bekehrst, wenn er schon fragt, wann? Jetzt ist die Zeit. Nämlich jetzt, die Zeit der Gnade, wo das mittlere Ankommen uns geschenkt werden soll, wo Gott selber derjenige ist, wie es der heilige Bernhard sagt, der verborgen zu uns kommt. Die mittlere Ankunft ist verborgen. In ihr sehen wir nur die Erwählten in sich selbst und in ihre Seelen werden gerettet werden. In der ersten also ist er im Fleisch, in der Schwachheit gekommen. In dieser mittleren kommt er im Geist und in der Kraft. In der letzten wird er kommen in Herrlichkeit und Majestät. Diese mittlere Ankunft ist uns geschenkt, auch von der Kirche. Wir dürfen daran glauben, dass das Tun der Kirche nicht einfach nur eine Tradition ist, sondern dass das Gegenwart Gottes bedeutet. Oder wie es Hubert Luther einmal gesagt hat, Christusbegegnung. Er hat von der Christusbegegnung in den Sakramenten gesprochen. Von der Christusbegegnung im Wort Gottes. Wir dürfen ergänzen, von der Christusbegegnung vor allem auch im Ärmsten der Armen. Denn was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt und Schwestern, das habt ihr mir getan. Es kommt also darauf an, dass ich dieses tägliche Kommen des Herrn in unser Herz wirklich auch ernst nehme. Die Eucharistie ist für uns die Möglichkeit, um hier gemeinsam Dank zu sagen und zugleich gemeinsam zu erfahren, ihr seid sogar der Leib Christi. Die Erfahrung, die wir teilen mit einem, der am Rande ist, vielleicht auch am Rande seines Lebens, der arm ist, der verachtet ist, für Menschen, die wirklich halt nicht unbedingt auf der Zuckerseite des Lebens sind. mit diesen Menschen kann ich auch in ihrem Antlitz vielleicht noch deutlicher erkennen, dass Christus mir im Leidenden begegnen möchte. Das ist nicht einfach, das kann ich auch nicht einem Leidenden sagen, aber ich kann eine neue Ehrfurcht gewinnen vor diesen Menschen und wirklich auch einen neuen Zugang gewinnen. Und zugleich auch eine Verpflichtung, nämlich dass am Ende beim dritten Kommen vor allem die Frage gestellt wird, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Bernhard ist derjenige, der auch noch einmal dieses Wort vom Johannesevangelium unterstreicht. Er sagt, höre, was Gott selbst über diese Ankunft sagt, die mittlere Ankunft, die geistlich und verborgen ist. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Glücklich, bei dem du wohnen willst, Herr Jesus. Der Herr selber will also bei uns wohnen. Dazu gehört auch, und das möchte ich Ihnen vielleicht raten, vor allem auch den Mitbrüdern, denn wir sind ja oft auch in der Adventszeit sehr eingespannt, dennoch, wir müssen das Wort Gottes wiederkäuen. Das heißt, die Lectio Divina. Bernhard sagt, bewahre das Wort Gottes so, wie du auch die Nahrung deines Lebens am besten bewahren kannst. Denn auch jenes ist ein lebendiges Brot und eine Nahrung des Geistes. Wenn das irdische Brot im Kasten liegt, kann es von einem Dieb gestohlen werden. Es kann von Mäusen zernagt und durch das Alter ungenießbar werden. Sobald du es aber gegessen hast, was von allen diesen Gefahren hast du zu fürchten? Behüte auf diese Weise auch das Wort Gottes, denn selig sind die, die es bewahren. Es dringe von außen gleichsam in das Innerste deiner Seele ein, es gehe über in deine Neigungen und in deinen Charakter. Wenn du so das Wort Gottes behütest, wirst du ohne Zweifel von ihm behütet. Schöner Wort, ein schöner Gedanke. Vor allem auch für unsere evangelischen Mitchristen, nicht? Wie hier das Wort Gottes wirklich aufgenommen wird. Das müssen wir auch wieder neu lernen. Das Zweite Vatikanum hat ja in besonderer Weise auch den Tisch des Wortes für uns gedeckt und ihn sogar mit dem Tisch der Eucharistie verglichen. Wir müssen hier wirklich einen neuen Zugang bekommen, damit wir erkennen können, dass der Herr gerade auch hier uns verwandeln möchte. Die Caritas, und zwar das bewusste Gutes tun, gehört ganz wesentlich zur Kirche dazu. Es darf sie nicht unterlassen, es darf auch eine Gemeinde nicht unterlassen, brauche ich in Stiepeln nicht zu sagen, weil ich weiß, wie viel Gutes hier wirklich auch schon getan worden ist und immer wieder auch Aktionen gesetzt werden. Es ist notwendig, dass wir gerade auch Christus erkennen in den Armen und Verachteten. Papst Franziskus hat uns das ans Herz gelegt und dass wir auch zu ihnen gehen, nicht an die Ränder. Aber wir müssen auch Christus bringen. Und es ist wirklich wunderbar, auch das zu erleben. Vielleicht eine kleine Erzählung von gestern. Wir waren bei der Abtsweihe in Himmerod und danach, weil wir noch unbedingt einen Kaffee brauchten, sind wir in ein Landgast, also in eine Kneipe gegangen. Ganz einfache Kneipe. Und was war? Man kann sich das kaum vorstellen. Ein muslimischer Wirt schenkt uns den Kaffee, spricht von Gott. Ein Zeitgenosse von uns mit seiner Schwester sagt uns ganz deutlich, dass er nicht an Gott glaubt. Und führt eine ganz angeregte Diskussion mit unserem Vater Alban. Dann kommt der Wirt, schenkt uns nicht nur einen Kaffee, sondern ein riesiges Eis. Nicht? Die anderen, die vom Fußballverein sind, bezahlen den Kaffee. Und weil ich dann der Bedienung noch ein Trinkgeld gebe, lässt sich das der Wirt nicht gefallen, weil es ist seine eigene Tochter, und gibt uns noch einen Kaffee. Was will ich damit sagen? Auch wenn man im geistlichen Gewand kommt und wenn man einfach auf dieser Welt nicht für Christus einsteht und die Leute das spüren, dann können sie auch wirklich am Rand auf einmal ein Glaubensgespräch führen, wo sie wirklich eine Adventserfahrung machen, nämlich dass Gott ankommen will bei den Menschen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Die sogenannte Legio Maria tut es ja in ganz besonderer Weise, kann der Pater Elias mehr davon sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Pater Alcuin von uns, die gehen regelmäßig nach Hamburg auf die Reeperbahn. Aber nicht, um da sich zu vergnügen, sondern wirklich, um den Glauben weiterzugeben. Der eine spricht mit den Menschen und der andere betet derweil. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir wirklich auch heute wieder ernst nehmen müssen. Jetzt kommen wir zum Letzten. Nachdem ich nicht mal den Engel des Herrn beten konnte. Nicht? Aber ich bin heute schon ein bisschen abgespannt. Den beten wir dann zum Schluss. Dann werden wir ihn zusammenbringen. Ja. Der Sohn Gottes wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Das beten wir im Glaubensbekenntnis. Also die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten ist ein Glaubensartikel. Dafür haben die Apostel schon ihren Kopf hingehalten, im wahrsten Sinn des Wortes. Das, was in den Evangelien steht, ist nicht irgendwie nur so ausgedacht, sondern das sind Worte, die im Nachhinein als Glaubensworte natürlich aufgeschrieben worden sind, aber als Inhalt der Botschaft, die Jesus Christus selber gebracht hat, um des Glaubens willen. Hier möchte ich ein Wort von Kardinal Kasper zitieren. Kardinal Kasper hat als Bischof in der Kartause Marienau, das ist die einzige Kartause im deutschsprachigen Raum, in der Nähe von Memmingen. Er hat bei der Priesterweihe gesagt, zu dem Priester, der geweiht wurde, ein Kartäuser, der mal früher in Heiligenkreuz gewesen ist, wo ich gedacht hatte, der bleibt höchstens 6 Wochen. Schon über 20 Jahre dort. Hat gar nicht wie ein Kartäuser gewirkt. Das kann ich Ihnen aber später erzählen. Jedenfalls hat er zu diesen Kartäusern gesagt, und das hat mich wirklich sehr ergriffen, ihr seid in meiner Diözese die Wächter, die auf die Wiederkunft Christi warten. Die wirklich den Herrn erwarten, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Aufgabe, dass wir als Mönche gleichsam Türhüter sein müssen. Wir haben eine stellvertretende Aufgabe der Wachsamkeit. Wir müssen als Mönche auch diese Berufung besonders wahrnehmen. Natürlich nicht nur wir, jeder Getaufte und Gefirmte. Aber wenn wir es nicht tun, dann gehen wir an unserer Berufung vorbei. Und es ist interessant, wenn Sie einmal in einem Kloster sind, in einem monastischen Kloster, und Sie haben Kandidaten, die nicht zur Vigil, das heißt zur Nachtwache, also zum Frühgebet kommen, dann taugt das meistens nichts. Das Frühgebet ist wirklich eine Form des Gebetes. Wir sind also so schon sehr gemildert, nicht? Aber die uns darauf hinweist, dass es darum geht, Gott den Vorzug zu geben und Gott zu erwarten, mitten in diesem Leben seine Ankunft zu erwarten, aber auch am Ende der Tage und wach zu sein. In der ersten Ankunft, sagt Bernhard, wurde Christus auf Erden gesehen und er verweilte unter den Menschen. Ich habe es vorhin schon zitiert. Damals haben sie ihn, wie er selbst bezeugt, gesehen und gehasst. In der letzten aber wird alles Fleisch das Heil unseres Herrn schauen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Wir können, und das verbindet uns, glaube ich, auch mit den Juden in wunderbarer Weise, wir haben ja jetzt den Heiligen Kreuz, das hat mich auch sehr beeindruckt, ein jüdisch-christliches Konzert gehabt mit der Nina Brauer. Es war wirklich eine Erfahrung, die wichtig ist, nämlich dieser alttestamentliche Ruf, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt, o komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Und jetzt noch einen Witz auch, nicht damit wir, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, von der Bischofskonferenz, herbstliche Stimmung wie jetzt, sagt der eine Bischof zum anderen, was würden wir denn jetzt tun, wenn, November, wenn jetzt der Herr wirklich kommen würde? Dann gibt er zur Antwort, mal doch nicht den Teufel an die Wand. Ist nur ein Witz. Aber ein Witz mit einem realen Hintergrund. Nämlich, erwarten wir noch den Herrn? Das hat eine wesentliche Bedeutung, nämlich dann wird alles andere vorläufig. All unser Tun hat nur vorbereitenden Charakter. Und zwar vorbereitenden Charakter, wie es der heilige Benedikt sagt, damit in allem Gott verherrlicht wird. Und Bernhard sagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist hinübergegangen aus dem Tod zum Leben. Das ist ein wunderbares Wort, das nämlich sehr tröstlich ist, dass der Herr zwar kommen wird als Richter, zu richten die Lebenden und die Toten, aber dass derjenige, der wirklich glaubt und tut, was der Herr von uns will, dass er uns das Gericht erlässt und uns Gnade schenkt. Gnade und Erbarmen. Denn wir sind, und das möchte ich noch einmal sagen, noch bevor wir Gott suchen, schon zuvor von ihm gesucht und geliebt. Und das wünsche ich Ihnen jetzt am Ende meines Vortrages, dass Sie diese Erfahrung machen, nämlich, dass Sie von Gott gesucht und geliebt sind, wenn er bei Ihnen anklopft, wie auch immer, dass er derjenige ist, der uns wirklich auch in der Wachsamkeit halten will, damit wir erkennen, dass er, wenn wir ihm begegnen, Segen gibt. Als der Herr selber diese Erde verließ, so lesen wir im Lukas-Evangelium, heißt es, und er hob die Hände und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, da schied er von ihnen und wurde in den Himmel gehoben. Derjenige, der von ihnen scheidet, ist zugleich derjenige, der sie als Gesegnete zurücklässt. Das ist das Wunderbare, dass der Herr uns nicht alleine lässt, sondern er schenkt uns seinen Segen, und die segnenden Hände sind für uns die Garantie, dass der Herr diese segnenden Hände ausstreckt, um uns zu empfangen. Dass wenn auch unser eigener Weg vielleicht durch dunkle Nacht geht, wir am Ende dieses Weges wissen, derjenige, auf den ich zugehe, er kennt mich und er liebt mich. Und dann wird eine Reise viel einfacher. Dann wird sie so, dass ich letztlich von ihm getragen und gehalten bin. Ein letztes Wort. Maranatha, komm, Herr Jesus. Das letzte Wort in der Heiligen Schrift. Pater Christian, der ein sehr schwaches Herz hat, er hat gesagt, wie ich ihn so gefragt habe, wie geht's dir denn? Und so weiter. Nur noch 25% der Herzleistung. Hat er gesagt, alle rufen, Maranatha, komm Herr Jesus. Ich bin bereit, wenn er kommt. der ersten Ankunft, also, so will ich zusammenfassen mit dem heiligen Bernhard, ist er im Fleisch in der Schwachheit gekommen. In der mittleren kommt er im Geist und in der Kraft. Und in der letzten wird er kommen in Herrlichkeit und Majestät. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.